bei Seehofen nix. Nix als Bücher, nix als Bücher im Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit unseren Buchempfehlungen. Schön, dass ihr euch wieder Zeit für uns genommen habt. Ich bin Lutz Nagler, Buchhändler aus Ottobrunn und bei mir sind wie immer meine beiden Kolleginnen
Monika Egelhaff und Marianne Kutleck.
Heute haben wir drei sehr unterschiedliche Bücher für euch ausgesucht. Zwei Debütromane und eine Übersetzung aus dem Italienischen. Das ist zwar kein richtiges Debüt, aber ich glaube, wir können es als Debüt interpretieren, weil es das erste Buch von ihm ist, was auf Deutsch erschienen ist, wenn ich das richtig sehe. Oder sehe ich das falsch? Wie auch immer, Moni, für dich stand beim ersten Lesen schon fest, dass du das unbedingt vorstellen möchtest. Und dann darfst du auch gleich loslegen.
Sehr gerne. Also ich möchte vorstellen von Vidotto, Francesco Vidotto, Meine Berge bist du. Erschienen bei Kain und Aber. Der Autor Francesco trifft in einem kleinen Dorf in den Dolomiten, ein Bergdorf, auf den alten Guido, genannt im Dorf nur Cognac. Cognac lebt mit seiner Katze sehr einfach zurückgezogen in einem kleinen Häuschen. Den einzigen Schatz, den er hat, sind eine Schachtel voll mit handgeschriebenen Briefen eines gewissen Ernesto. Jeder Brief ist nicht adressiert an eine Person, sondern an einen Berg, die es eben rund um dieses Dorf gibt. Das hat mich schon mal sehr angesprochen, weil die Berge damit fast eigene Personen sind. Der Autor Francesco und Guido treffen sich regelmäßig und Francesco liest jedes Mal einen der Briefe vor. Man merkt ziemlich schnell, dass diese Briefe älter sind. Sie spielen während der Weltkriege und erzählen von einem harten Leben in diesem Dorf. Die Mutter, um die es geht, war alleinerziehend, hat sich um ihre zwei Söhne gekümmert. Und das taucht auch immer wieder in den Briefen auf. Taucht aber auch, man merkt den Briefen an, die Liebe zu der ganzen Gegend, zu den Bergen. Aber man erfährt eben auch die Geschichte der beiden Brüder. Die Brüder sind Zwillinge, Ernesto und Santos. Sie sind ganz unterschiedliche Charaktere, aber lieben sich trotzdem heiß und innig und sind unzertrennlich während ihrer Kindheit. Dann taucht Celeste auf, ein Mädchen aus dem Dorf. Und blöderweise verlieben sich beide Brüder in dieses Mädchen. Während Santos ganz offen auf Celeste zugeht, verschweigt Ernesto seine Gefühle, weil er Angst hat, dann vielleicht die Liebe seines Bruders zu verlieren. Dann kann ich eigentlich nicht mehr viel weiter erzählen, weil ich sonst zu viel verraten würde. Trotzdem wollte ich das Buch vorstellen, weil es mir einfach so unheimlich gut gefallen hat, weil es so poetisch geschrieben ist, so plastisch. Man sieht das Dorf und die Einwohner bildlich vor sich. Es ist eine sehr bewegende Familiengeschichte und eine bittersüße Liebesgeschichte. Es ist ganz ruhig erzählt, aber trotzdem sehr, sehr eindrücklich. Und wer die Berge liebt, für den ist es eh Pflicht, dieses Buch zu lesen.
Sehr schön. Ja, ja, ich fand es irre, das ist ja ein relativ schmales Buch.
Ja.
Und der schreibt ja auch relativ knapp eigentlich immer, aber trotzdem auch mit den wenigen Worten schafft er es, so eine tolle, also eine ganze Welt entstehen zu lassen. Das fand ich auch wirklich ganz, ganz wunderschön geschrieben.
Mhm.
Und da steht hinten drauf, also es ist ja oft komisch, was auf so Büchern draufsteht, als Werbesprüche, aber da ist eine, sehr aus dem Italienischen, ist ein Zitat aus einer Zeitung, aus der Italienischen. Dieses Buch wird Sie zum Weinen bringen und zum Nachdenken. Genau das ist das, was ein gutes Buch tun sollte. Das fand ich auch, also das hat mich auch zum Weinen gebracht, muss ich sagen.
Ich fand, also weil du auch so sagst, so knappe Sätze und ich fand es unaufgeregt perfekt. Also ich fand es wirklich so ganz still, aber so stimmig. Also es passte alles an dem Buch. Es war sehr schlüssig in den Handlungen, hatte ganz tolle Wendungen. Also es kommt jetzt ja gar nicht, man kann das ja gar nicht sagen, weil sonst verrät man zu viel. Aber es hatte so schöne, stimmige, tolle Wendungen. Also es war wahnsinnig beeindruckend, weil eben so dünn und ganz viel drinsteckt. Und ich finde den Titel so wunderbar, Meine Berge bist du. Das ist viel schöner für mich, finde ich, als der Originaltitel. Der Originaltitel, der lautet nämlich...
Das ist der Name von dem...
Genau, Ernesto noch irgendwas. Und das ist aber Meine Berge bist du, das drückt eigentlich die ganze Geschichte aus.
Ja, und es ist ja eigentlich die Liebeserklärung, die der eine der beiden Brüder Celeste sagt. Mhm. Und es bedeutet ja, ich meine, die Berge sind ein ganz, ganz wichtiger Teil ihres Lebens. Und sie lieben die Berge beide, heiß und innig. Mhm. Und es ist eigentlich das Maximum an Kompliment, das einer dieser Brüder eben der Celeste machen kann. Mhm. Und so kommen eben ganz viele, so oft so ganz kurze Sätze, die man liest und dann muss man sie nochmal lesen, weil sie so wunderschön formuliert sind. Und ich habe dazwischen dann mal gedacht, ist das jetzt Kitsch?
Nein.
Und war dann sehr froh, als ihr beide gesagt habt, das ist wunderschön. Da habe ich mir gedacht, gut, dann ist es kein Kitsch. Das ist einfach so ein Buch, das finde ich, Spaß macht es zu lesen. Das befriedigt einen, es ist schön erzählt, es ist im Gegensatz zu den nächsten beiden Büchern einfach ein wunderschönes Buch. Mein großes Gegengewicht.
Und ich muss sagen, ich bin ganz stolz auf mich, dass ich sagen kann, ich habe eine Liebesgeschichte gefunden, die mir gefällt.
Ja.
Ja, eben weil nicht so kitschig, ja. Und weil so schön, genau.
Nee, kitschig war ich das auch überhaupt nicht. Das ist wirklich wunderschön. Und ich finde, der macht das halt einfach wahnsinnig. Also wie kann man so wenig, in so wenigen Worten so viel ausdrücken?
Ja.
Das finde ich echt eine irre Leistung, muss ich sagen. Ja.
Und wie er halt auch schafft, das sind ja zwei Zeitebenen, die jetzige Zeit, in der eben der Francesco und Guido aufeinandertreffen und die Briefe vorgelesen werden. Und die zweite Zeit, in der die Briefe spielen. Und obwohl das einzelne Briefe sind, ist es aber trotzdem so zusammenhängend, als wäre es eben eine eigene Geschichte. Und es formt sich dann einfach dieses runde Bild aus dieser Zeit. Und das macht da, finde ich, auch unheimlich gut, diese parallelen beiden Geschichten.
Und im Prinzip sind es ja eigentlich drei Liebesgeschichten. Einmal der Brüder zu der Frau, dann zu den Bergen und die Liebesgeschichte zwischen den beiden Brüdern.
Ja.
Die ja auch ganz tief geht. Und es sind Zwillingsbrüder. Ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast. Habe ich nicht aufgepasst.
Das war auch ganz am Anfang.
War ich abgelenkt.
Ja, soll, mehr sagen dürfen wir nicht. Ja, du hast ja letztes Mal auch geschimpft, dass ich immer zu viel sage. Ja.
Das war jetzt doch gut.
Genau.
Soll ich weitermachen? Ja. Weil ich habe ein Buch, zu dem ich nicht viel sagen darf.
Laut der Bücher, zu dem wir nicht viel
sagen. Ich sage nur, bitte lesen und mehr sage ich nicht. Das Buch heißt Die Namen von Florenz Knapp, erschienen im Eichborn Verlag. Florenz Knapp, das ist eine britische Autorin, die in der Nähe von London lebt. Und bis jetzt hat sie nur ein Buch über Kiltmaking veröffentlicht und an einem anderen Buch mitgewirkt. Die Namen ist ihr Debütroman, der schon in über 20 Ländern erschienen ist. Ich bin aufmerksam geworden auf dieses Buch, weil eine Kundin in den Laden kam, das Buch gesehen hat und ganz begeistert geschrien hat, das ist ihr absolutes Lieblingsbuch, 2026. Und das hat dann wirklich also so viel Lust aufs Lesen gemacht. Sie war sehr überzeugend, dass ich gedacht habe, okay, dann guckst du mal rein. Man kann sich nicht viel drunter vorstellen, finde ich, wenn man so das Cover sieht. Sieht recht positiv und hell und fröhlich aus. Und genau, also wie gesagt, ich kann nicht zu viel dazu erzählen. Es ist
aber ein bisschen.
Ja, ein bisschen. 10 Minuten. Die Geschichte von Cora, Gordon und ihren Kindern. Cora und Gordon, die lernen sich in einem Park kennen und lieben. Cora war früher eine sehr gute Balletttänzerin. Mittlerweile hat sie für ihre Familie ihre Träume und Wünsche aufgegeben. Gordon ist im Moment ein angesehener und sehr beliebter Arzt. Und es scheint eine vermeintlich...
Im Moment sehr schön, ja.
Ja, eine vermeintliche Bilderbuchfamilie. Der Roman beginnt im Oktober 1987. Cora macht sich gemeinsam mit ihrer Tochter Maya und ihrem neugeborenen Sohn auf den Weg zum Amt, um ihren Sohn einen Namen eintragen zu lassen. Maja will, also die kleine Tochter, dass ihr Bruder Bia heißt. Für sie bedeutet der Name, dass jemand kuschelig und weich und zugleich auch mutig und stark ist.
Also Bia auf Englisch.
Auf Englisch, also wie der Bär, genau. Auch wenn ich es vielleicht nicht korrekt ausspreche. Cora, genau, nicht Alkohol. Cora lässt spontan den Namen Bier eintragen, obwohl sie weiß, dass ihrem Mann überhaupt das nicht gefallen wird. Seit Generationen heißen die männlichen Nachkommen der Familie Gordon. So, jetzt spulen wir nochmal zurück auf Anfang. Cora und ihre Kinder sind auf dem Heimweg vom Amt. Obwohl Cora Angst vor der Reaktion ihres Mannes hat, hat sie sich dazu entschieden, ihren Sohn Julian zu nennen. Julian bedeutet Himmelsvater. Cora möchte, dass ihr Sohn nicht den Namen Gordon, mit dem Namen Gordon aufwächst. Das würde nur Druck von den vorangehenden Generationen auf ihn ausüben. Und sie hofft, dass er sich als Julian zu einer eigenständigen Persönlichkeit entwickeln kann. So, jetzt spulen wir nochmal zurück auf Anfang. Nora und ihre Kinder sind auf dem Heimweg vom Amt. Nora hat für ihren Sohn den Namen Gordon eintragen lassen. Somit wird er heißen wie sein Vater, Großvater und noch viele andere Männer aus der Familie. Sie empfindet das als schwere Bürde für ihr Kind. Und schnell hat sie dann auch das Gefühl, dass sich durch diesen Namen in der Beziehung zu ihrem Sohn etwas geändert hat. Etwas ist kaputt gegangen und er ist ihr fremd. Ich möchte ein ganz kurzes Stück vorlesen aus dem Prolog. Cora mochte den Namen Gordon noch nie. Weder das Krachen am Anfang, das sie an Bonbons beim Zerkauen erinnerte, noch den dumpfen Ton am Ende. Als würde man eine Sporttasche hinpfeffern. Gordon. Doch mehr noch störte sie, dass alles Gute und Weiche ihres Sohnes in diese Form gießen und hoffen musste, dass er stark genug ist, darin eine eigene Gestalt anzunehmen. Denn Gordon ist der Name, der in der Familie ihres Mannes von Vater zu Sohn weitergegeben wird. Und ein Abweichen davon scheint unmöglich. Trotzdem hält es sie nicht davon ab, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, wie oft sie schon gedacht hat, dass der Name einer Person ihren Lebensweg beeinflusst haben könnte. Und dann möchte ich noch eine zweite Szene vorlesen, in der Maja sagt, wieso ist ihm das eigentlich so wichtig? Dad, meine ich, das mit dem gleichen Namen. Cora würde gern sagen, dass es ihm so wichtig ist, weil große Männer sich innen drin manchmal klein fühlen. Weil manche Menschen, wie Gordons Vater, durchs Leben gehen und sich derart vollendet vorkommen, dass sie der Meinung sind, ihre Kinder und Kindeskinder sollten nach ihrem Vorbild erschaffen werden. Weil sie manchmal mehr darauf bedacht sind, die früheren Generationen zufriedenzustellen, als die zukünftigen zu lieben. Cora kommt es vor wie brusttrommelndes Stammesgehabe. Doch nichts davon sagt sie zu Maja. Ihre Tochter schnappt ohnehin schon viel zu viel auf. Nach jeder Auseinandersetzung, egal wie still Cora sie über sich ergehen lässt, kommt Maja morgens an die Spüle, schlingt ihr die dünnen Ärmchen um die Taille, schmiegt die Wange an ihren Rücken und sagt, meine liebe Mami. Dann spürt Cora, wie sie mitleidet, ihre Traurigkeit teilt. Und einmal fühlt sie auch den feuchten Stoff an ihrem Rücken, da, wo Majas Gesicht aufgelegen hat. Genau, also man merkt dann schon, das sind im Prinzip drei Anfänge in diesem Buch. Warum sind es drei unterschiedliche Anfänge? Das Buch ist so aufgebaut, dass es drei Lebenswege parallel zueinander erzählt, je nachdem, welchen Namen der Junge kriegen wird. Es wird nebeneinander die Geschichte von Bia, von Julian und von Gordon erzählt. Es gibt dann immer nach allen drei Namen einen Zeitsprung von 7 Jahren, in dem man auch erfährt, was in den Jahren davor passiert ist. Insgesamt werden 35 Lebensjahre erzählt auf diese Art und Weise. Und so wie sich die Namen auch ändern, so ändern sich diese Wege, der Junge und später der junge Mann dann gehen wird. Und es verändern sich auch Personen, die diese Wege kreuzen und zum Teil auch das Land, in dem er sich aufhält. Ich fand das Buch wahnsinnig fesselnd geschrieben. Ich fand es handwerklich ganz, ganz gut gemacht. Also zum einen die drei Geschichten, zum anderen diese Zeitsprünge. Zum Teil musste ich ein bisschen zurückblättern, um nicht durcheinander zu kommen mit den Geschichten. Aber es ging dann eigentlich, wenn man sich mal so eingelesen hat. Und es ist ein wahnsinnig tiefgründiges Buch mit auch schweren Themen, die aber wirklich gut bearbeitet sind. Es sind ganz moderne Themen, die, glaube ich, jeder auch innerhalb der Familie auch mit seinen Teenagern zum Teil bespricht. Und es hat ein sehr versöhnliches Ende, finde ich. So, Moni oder Lutz.
Versöhnliches Ende, darüber können wir jetzt nicht reden. Aber also ich war auch beeindruckt. Also ich habe es ehrlich gesagt erst nicht gecheckt. Ich habe gesagt, wieso heißt der auf einmal anders? Bis ich dann verstanden habe, wie das Buch aufgebaut ist. Das fand ich eine ganz tolle Idee. Und du hast gerade aus dem Prolog vorgelesen und das hat mich auch gleich gecatcht. Ich finde, die schreibt toll. Mhm. Also die macht das ganz toll. Mir hat das saugut gefallen, wirklich. Und es geht ja eigentlich darum, ich habe es halt so verstanden, Namen beeinflussen halt Menschen irgendwie. Ja? Also man trifft ja oft Leute, die einen bestimmten Vornamen haben, denken sie, ja, der passt oder der passt nicht. Ja, also das kennt man ja eigentlich so aus dem persönlichen Umfeld. Und da ist es halt so, dass die Geschichte sich ja komplett anders entwickelt, je nachdem, wie das Kind wie der Name eingetragen wird dann da in dem Amt da am Anfang. Und toll war auch, dass immer wieder, dass in allen drei Geschichten die gleichen Personen wieder vorkommen, nur in ganz anderen Kontexten. Also mal ist er Nachbarin, mal ist es ein guter Freund, je nachdem eben, wie sich das Leben dieser Kinder entwickelt hat durch diesen Namen. Also fand ich irre, das Buch. Mhm.
Also ich fand es nicht irre, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es angefangen, weil du gesagt hast, du möchtest es vorstellen. Ich habe mir was komplett anderes vorgestellt, aufgrund von dem Cover. Und ich finde die Art, also dieser Gedanke, den die Autorin hat, finde ich genial. Und auch wie sie es umsetzt, finde ich genial. Also einfach diese, ich denke, die Namen, das ist ja nur der Aufhänger, sondern es gibt ja einfach viele, viele Dinge im Leben, die einen in eine bestimmte Richtung weiterbringen im Leben. Und sie zeigt einfach unterschiedliche Richtungen aus, die ein Leben nehmen kann, je nachdem, wem man begegnet, wo man lebt, egal was. Und das zeigt sie einfach, finde ich, sehr, sehr gut auf, wie das dann auch fortgesetzt wird im Laufe der Zeit. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass ich zu keinem der Personen eine Beziehung aufbauen konnte. Also mir waren alle Personen eigentlich ziemlich unsympathisch. Ich fand's.
Meinst du es den Jungen?
Also ja.
Ja.
Mhm. Ja.
Ja, das verstehe ich.
Und den Vater natürlich. Ja, Vater so also das ist einfach was, wo ich mir denke, ich halte normalerweise nichts von Triggerwarnungen, aber ich finde, für dieses Buch wäre es wirklich mehr als gerechtfertigt. Was mir ganz, ganz schwer gefallen ist. Also ich, ich habe es ja schon gesagt, hat ja vielleicht damit was zu tun, dass ich halt eine Frau bin. Aber es geht halt einfach um häuslichen Missbrauch und das wird auch explizit beschrieben. Und das war für mich teilweise sehr, sehr schwer auszuhalten, muss ich wirklich sagen. Also das hat mich wirklich mitgenommen. Und ich finde auch die ganzen Themen, die da angesprochen wird, das ist alles so schlimm. Das ist alles so. Da kommt irgendwie eine Tragödie nach der anderen. Und ich habe mir gedacht, lass doch jetzt einfach mal was Schönes passieren.
Das passiert auch schon. Und
ja, also, ja, ja, aber.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Aber es wird dann so überdeckt. Und also mich hat das Buch wirklich richtig mitgenommen. Also ich, das ist, finde ich, kein Buch, wo man sagt, ja, ich tue mir mal was Gutes und lese ein schönes Buch. Das finde ich überhaupt nicht. Also mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, es zu lesen, muss ich einfach sagen.
Also ich kann für jetzt gerade nur für vier Frauen sprechen aus der Buchhandlung, die es alle nicht als so schwer empfunden haben. Genau, das ist, jeden triggert irgendwie was anderes.
Klar.
Und dich triggert dann wahrscheinlich hier die häusliche Gewalt, die schwer auszuhalten ist. Aber ich muss wirklich sagen, es ist Thema aktuell gerade ja ganz stark mit Thema Femiziden, häusliche Gewalt. Und das ist was aktuell bei uns eben wirklich auch am Essenstisch diskutiert wird. Und ich finde das zum Teil auch eben, ich fand auch den Schluss dann ganz schön, wo ich nicht damit gerechnet habe. Das hat mich dann wirklich nochmal so ein bisschen versöhnt. Fand ich gut und ich finde es gar nicht so schwer. Ich habe das ganz
anders. Ja, das schreiben wir ja öfter.
Genau, empfunden. Also ich habe das wirklich als, ich habe das total gern gelesen, weil es eben einerseits handwerklich gut ist und ich finde diese Themen auch ganz toll. Und dass die Personen einem vielleicht nicht so nahe kommen, das braucht es für mich in diesem Buch nicht. Ja.
Jawohl.
Gut.
Ja. Aber schön, dass du es bis zum Schluss gelesen hast.
Ja, ich habe es bis zum Schluss, natürlich.
Ja. Es sind ja im Prinzip drei Geschichten und nur in Anführungsstrichen, die eine ist ja so krass. Ja? Die anderen sind ja, na gut, die zweite ist vielleicht auch
krass. Ja, ich war dann
ist,
wahrscheinlich.
Aber genau. Das ist ja sehr unterschiedlich.
Ja.
Aber ich verstehe das, natürlich ist das hart, ja. Aber das gibt es halt leider. Und ich fand es auch interessant, wie die Kinder damit umgehen. Also mit dieser also
das hat mich auch so aufgeregt.
Ja. Also wir können da, glaube ich, jetzt nicht drüber reden, das muss man sich selber ein Bild machen, aber ich finde es auch lesenswert.
Also ich
trotz
will,
allem. Aber ja, es ist jetzt
lesen,
nicht so,
aber
ich
bin in der Minderheit. Also es wird ja hoch und runter besprochen und alle sind begeistert. Ich leider nicht, aber
das ist
kann ja mal passieren.
Ja.
Danke, Maja.
Kann ich mit umgehen. Hauptsache, der Lutz findet es gut.
Also, ja, wenn's. Ja, also. Ja, wir wollen ja eigentlich nur Bücher
positive
euch hier
Bücher
vorstellen.
Besprechen.
Ja, ja, na gut, ist egal. Also,
wir lassen es so stehen.
Lassen wir es erstmal so stehen, genau. Genau.
Jetzt kommt
wir freuen uns über Rückmeldungen. Was Fröhliches kann man das auch nicht nennen, was jetzt kommt. Ich habe mir ein bisschen schwer getan, diesmal ein Buch zu finden, muss ich gestehen. Also das liegt daran, dass man über manche Bücher, die liest man halt, die findet man, ja, sind schön, nette Unterhaltung, aber was will man darüber groß reden, ja? Und deswegen habe ich lange nach einem Buch gesucht, über das ich reden möchte. Das eine hat dann die Süddeutsche verrissen, da wollte ich auch nicht mehr darüber reden. Jetzt habe ich ein schönes Buch gefunden.
Darf ich kurz dazu sagen,
du
kamst eine Woche vorher oder
ich
so mit einem dicken
vorher.
Schinken, der sich wirklich gelohnt hat.
Ja, das ist schön, danke.
Ja.
Genau. Das Buch heißt Yesteryear und ist von Caro Claire Burke. Und ich will mit dem Nachwort beginnen. Hier dankt die Autorin, der Schauspieler Anne Hathaway, für die Schärfung der Hauptfigur dieses Romans. Das Buch ist also eigentlich auf eine Verfilmung hingeschrieben worden. Ich finde aber nicht, dass es dem Buch schadet. Eher ist das Gegenteil der Fall. Das liest sich, also für mich las es sich sehr süffig und höchst unterhaltsam. Worum geht es? Natalie führt ein perfektes Leben auf einer Farm im mittleren Westen der USA und postet täglich im Internet. Millionen folgen ihr dieser Influencerin. Nach außen ist sie das totale Klischee, die Hausfrau und liebende Mutter und ihr Mann, der hart arbeitende Farmer. Doch hinter der Fassade verbirgt sich nicht nur eine knallharte Geschäftsfrau, sondern auch eine in ihrer Bestimmung, Kinder in die Welt zu setzen, zweifelnde Mutter und eine Frau, die ihre Rolle im Leben sucht. Und was der Geschichte dann sozusagen die Krone aufsetzt, ist, dass Natalie eines Morgens aufwacht und sich scheinbar wirklich im 19. Jahrhundert befindet und all das, was sie bisher täglich als Leben nah an der Natur gepostet hat, nun als grausame Wirklichkeit ohne Komfort selbst erlebt. Mehr darf ich zum Inhalt nicht verraten, wurde mir gesagt. Das Buch, also wie kam ich überhaupt auf dieses Buch, möchte ich kurz darauf eingehen. Das ist eigentlich ein Zufallsfund, ich habe deswegen das Covers in die Hand genommen. Das ist, finde ich, ganz toll gestaltet auch. Also es ist ein Transparentumschlag und man sieht da eine, so eine eindeutige, weiß ich nicht, 19. Jahrhundert Farmersfrau, hier mit Häubchen und Korb, die ein Handy hochhält. Und wenn man diesen Transparentumschlag entfernt, ist auf dem Umschlag nochmal ein buntes Cover, so eine Farm abgedruckt. Das ist eine ganz tolle Gestaltung. Und inhaltlich finde ich, das ist eine hochaktuelle gesellschaftliche Abrechnung mit dieser Dreadwife-Bewegung. Und ich finde, das ist ein ganz kluges Buch über Geschlechterrollen und wie sie von sozialen Medien beeinflusst und geprägt werden.
Ich fand, das war ein wahnsinnig amerikanischer Schmücker.
Mhm.
Genau zum Thema Dreadwife, was ganz viel hergibt. Ich finde, mit den Dreadwives, auch so faszinierend, weil sie ja eigentlich nur drin aufgeht in dieser Hausfrauenrolle, sobald die Kamera an ist.
Mhm.
Ohne Kamera, also, oder ohne ihrem Handy, glaube ich, würde sie das so gar nicht machen. Das ist wahrscheinlich nicht bei allen Dreadwives so, also viele leben das wahrscheinlich auch ohne Kamera, aber das ist so ein Trend, der sehr erschreckend ist. Und da geht es aber eigentlich ja nur um Außenwirkung. Und im Prinzip dann auch dann diese Szene oder wenn es dann weitergeht, wo sie zurückversetzt ist, mal, also in der Zeit und plötzlich wirklich dieses Leben hat, das sie ja eigentlich immer vorspielt und diesen Patriarchen vor sich, diesen Mann, der auch brutal ist, das dann plötzlich nicht mehr aushält. Also wo sie merkt, dass das, was sie eigentlich immer nach außen hin verkörpert, sie ja eigentlich gar nicht will. So.
Aber es ist ja auch vorher und während der Geschichte schon so, es gibt ja dann Rückblenden in ihre Jugend, wie sie am College ist und so, und da zweifelt sie ja auch schon ganz stark an ihrer Rolle.
Ja.
An ihrer Bestimmung als Frau, ja, und auch an diesem religiösen Hintergrund, aus dem sie kommt.
Und das ist da auch richtig gut gemacht, weil diese Natalie ja sowas von unsympathisch ist. Da habe ich jetzt so eine Person, wo ich mir denke, ja, Wahnsinn, die kann man nicht mögen. Die ist so unsympathisch, von Anfang bis zum Ende. Aber es ist Anne Hathaway sehr spielt, ist stimmig.
Es netter dann.
Ja, es ist wirklich sehr stimmig gemacht. Mhm.
Ja, also ich fand es auch einen ganz spannenden Roman, unheimlich gut geschrieben. Und eben diese Natalie ist halt einfach eine Frau, die kann niemand mögen. Die also sowohl in der heutigen Zeit als auch in der vermeintlich zurückgesetzten Zeit, mehr will ich nicht sagen, sie spielt ja eine Rolle in ihrem Account und die Leute kriegen ja gar nicht mit, dass sie das alles so gar nicht macht, sondern dass sie so und so viel Hilfen hat, die ihr dann zur Seite stehen und den Haushalt übernehmen und für die Kinder da ist. Das tut sie ja eigentlich alles gar nicht und vermeintlich backt sie dann das Brot mit den Händen und so weiter. Und hinter der Fassade sind dann halt die ganzen Hightech-Küchengeräte sehr wohl vorhanden. Und das ist ja genau das, was ja auch in den sozialen Medien, wenn man sich die Frauen anguckt, die da auftreten mit super gestylten Fingernägeln und 1A geschminkt und im kleinen Schwarzen stehen sie da hinterm Herd, wo sich jeder klar denkende Mensch sofort denken kann, dass das nicht Realität sein kann, weil jemand, der kocht und arbeitet, kann so nicht ausschauen. Ist einfach so mit so und so vielen Kindern. Und das ist halt dieser geschickte Zug, den die Autorin macht, indem sie dann wirklich es zeigt, wie es eben in der Realität war, wo man auf keine Hilfsmittel zurückgreifen konnte und wo man kein fließendes Wasser hatte und keinen Strom hatte und wie die Rolle der Frau eben da auch war. Und ich meine, das macht sie, finde ich, unwahrscheinlich gut. Und man ist, also ich finde, man frisst das Buch, weil man möchte unbedingt wissen, auch wenn die Hauptperson nicht sympathisch ist, man möchte einfach wissen, wie geht es weiter? Ja. Und wieso ist das, wie sie es beschreibt? Und deswegen, sie löst es hervorragend auf. Es ist alles in sich schlüssig, der ganze Roman. Mhm. Und das finde ich, das ist eine große Kunst, das hinzukriegen, sodass der Leser nicht denkt, was ist denn das für ein Blödsinn? Überhaupt gar nicht. Und von daher finde ich, es ist ein Buch, das wirklich zum Nachdenken anregt und auch darüber mal zu relativieren, was einem da so alles aufgetischt wird in den sozialen Medien.
Und ich muss sagen, ich war auf den Schluss gespannt, ja, weil ich mir gar nicht habe vorstellen können, in welche Richtung geht es jetzt und wie löst sie es auf. Und sie hat es gut gemacht.
Ja.
Aber ich habe die ganze Zeit überlegt und ich habe viel Fantasie. Und mir wäre es, also bin ich drauf gekommen, wie es letztendlich dann doch war. Genau.
Mhm. Ja.
Du wolltest noch was sagen, ich habe dich unterbrochen.
Weiß ich nicht
mehr. Okay.
Aber sie fragt sich ja das selber. Das ist ja dieser Kniff, diese Natalie fragt sich ja ständig selber, wieso bin ich jetzt zurückversetzt in der Zeit und was ist da passiert und das kann doch alles gar nicht sein und stellt ganz viele Hypothesen auf, was passiert ist und man wird als Leser wirklich bis zum Schluss in der Spannung gehalten. Ja, das
ist gut gemacht. Und dann findest du auch Plastik an der Wiese.
Genau.
Und dann denkt man sich, hä? Also wie,
genau.
Was ist denn jetzt los?
Ja, also es ist ganz toll, ganz toll gemacht. Ja. Mhm.
Und wenn man ein deutsches Gegenstück, also wenn man einen deutschen Roman dazu lesen möchte, von der Amelie Fried, das Neue, eine von uns, da geht es eben auch um Tradwives, aber in Deutschland, da schaut es schon wieder ganz anders, also ein bisschen anders aus, finde ich. Das ist auch lesenswert, gute Unterhaltung.
Genau. Das haben wir nicht gelesen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber nur so, ja, Amelie Fried ist bestimmt nicht schlecht geschrieben. Mhm. Ich finde halt, also was an diesem Yesteryear, die Amerikaner können einfach das erzählen. Das viel. Also die haben, die meisten amerikanischen Autoren, die man liest, die erzählen viel, weiß nicht, wie man das nennen soll, im Süffig habe ich das liest man gern.
Schmöker.
Ja. Das ist super. Ja. Also das ist unterhaltsam.
Genau.
Ja. Genau.
Und jetzt bin ich froh, dass der Podcast vorbei ist und ich den neuen Backmann lesen kann, den ich beim nächsten Mal vorstelle. Egal, ob er gut ist oder schlecht. Ich freue mich drauf.
Wir stellen nur gute Bücher vor.
Und darf ich eine Hörerin grüßen, die jeden Podcast hört? Natürlich. Ich möchte gern die Ines grüßen. Ja. Und die Kati, die hört auch jeden Podcast.
Gut, dann schöne Grüße an die beiden. Das war's für diesmal. Wir sagen jetzt nochmal kurz die Titel. Das eine war Francesco Vidotto, Meine Berge bist du, im Verlag Kein und Aber. Dann diese, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, ehrlich gesagt, das ist eine Britin, Florence Knapp, die Namen, im Eichborn Verlag und Caro Claire Burke, Yesteryear, im Heine Verlag erschienen. Das war's. Das war nichts aus Bücher für dieses Mal. Wir wünschen euch eine schöne Lesezeit und wenn ihr in den Pfingstferien verreist, einen schönen Urlaub und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Tschüss.
Tschüss. Nix. Nix als Bücher. Nix als Bücher im Sinn.